Hallo und herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Physikalische Chemie 1. Dies ist die 22. Lehreinheit mit dem Titel Nernst-Gleichung und die dritte Lehreinheit aus dem Themenblock Elektrochemie. In den vorherigen beiden Lehreinheiten haben wir uns, wir können sagen, mit Elektrophysik beschäftigt. Wir haben uns elektrochemische Zellen angeschaut, aber noch nicht so sehr aus dem Blickwinkel der Chemie, also sprich noch nicht so sehr mit dem Blickwinkel darauf, was an den Elektrodenoberflächen für chemische Reaktionen stattfinden, sondern eher mit einem Blick, wie Ladungen sich bewegen in der chemischen Zelle, vor allem in dem nassen Teil der Zelle sozusagen, also in der Elektrolytlösung. Das Ganze haben wir zusammengefasst unter dem Oberbegriff Leitfähigkeit. Wir haben die Diskussion dieses Themas aufgeteilt in einen Themenblock zur Leitfähigkeit in idealen Lösungen und einen zur Leitfähigkeit in realen Lösungen, also Abweichung vom idealen Verhalten. Diesbezüglich haben wir das Ostwaldsche Verdünnungsgesetz und das Kohlrauschsche Quadratwurzelgesetz kennengelernt, das wir auch vor dem Kontext der Debye-Hückel-Theorie theoretisch abgeleitet haben. Zumindest haben wir diese Herleitung in Teilen nachvollzogen. In den jetzt folgenden zwei Lehreinheiten wollen wir nun unsere Perspektive ein wenig wechseln und uns vor allem den chemischen Vorgängen an den Elektrodenoberflächen widmen. Konkret wollen wir verstehen, welche Reaktionen in einer Kombination aus zwei Halbzellen konkret an welcher Elektrode ablaufen und in welchem Ausmaß dies geschieht sozusagen. Was sich hinter dem letzten Satz verbirgt ist, wir wollen einen quantitativen Ausdruck ableiten, der uns die Zellspannung als Funktion des chemischen Aufbaus sozusagen der elektrochemischen Zelle liefert. Dabei handelt es sich um die Nernst-Gleichung. Ich denke mal oder hoffe mal, die kennen Sie schon längst aus den Vorlesungen zur allgemeinen Chemie und auch schon aus Ihrer Schulbildung. Allerdings vermute ich, dass die Nernst-Gleichung Ihnen in dieser bisherigen Ausbildung so ein bisschen vom Himmel fiel und Ihnen noch nicht klar transparent ist, wo sie denn genau herkommt und wie sich beispielsweise bestimmte Zahlenfaktoren in dieser Gleichung exakt chemisch begründen. Das werden wir hier liefern, indem wir die Nernst-Gleichung explizit aus der Thermodynamik ableiten. Wir lenken unseren Blick nunmehr also auf die chemischen Reaktionsvorgänge an den Elektrodenoberflächen einer elektrochemischen Zelle. Wir schauen uns dazu zuerst eine galvanische Zelle an, also eine elektrochemische Zelle, in der eine Redoxreaktion freiwillig in kontrollierter Art und Weise abläuft. Wir können diesen Redoxprozess für metallische Kationen ganz allgemein formulieren als ein Z-fach positiv geladenes Kation wird durch Aufnahme von Z-Elektronen reduziert zu elementarem Metall. Beispiele solcher Metall-Metall-Salz-Elektroden wären etwa ein Kupferstab, der in eine Kupfer-Ionen-Lösung eintaucht, typischerweise ist das eine Kupfersulfat-Lösung, oder ein Zinkstab, der in eine ebensolche Lösung mit Zink-Ionen eintaucht. In der ganz allgemeinen Form der Reaktionsgleichung, die wir gerade eben formuliert haben, haben wir generell von einem Z-fach positiv geladenen Metallion gesprochen, das durch Aufnahme von Z-Elektronen reduziert wird. Das heißt also, diese Zahl Z ist hier drin sowohl die Ladung des Metallions als auch die Anzahl beteiligter Elektronen. In den Beispielen mit Kupfer und Zink wären das jeweils 2. Prinzipiell läuft diese oben genannte Reaktion an jeder möglichen Metall-Metall-Salz-Elektrode prinzipiell und ständig in beide Richtungen ab. Das heißt, jede Elektrode scheidet ständig sowohl Metallkationen in die Lösung hinein ab, das ist die Rückreaktionsformulierung unserer allgemeinen Reaktionsgleichung, entspricht dem Oxidationsprozess, wobei Elektronen auf der Elektrode zurückbleiben. Gleichzeitig gehen ständig auch Metallkationen aus der Elektrolytlösung auf die Elektrode auf und bauen sich in diese unter Aufnahme oder sagen wir Wiederaufnahme der Elektronen ein. Das entspricht der Hinreaktionsformulierung unserer allgemeinen Reaktionsgleichung, dem Reduktionsprozess. Ein Gleichgewichtszustand ist hier nun ein dynamisches Gleichgewicht, bei dem beide Vorgänge mit gleicher Geschwindigkeit ablaufen. Das heißt, der, sagen wir mal, Ionenlösungsdruck ist gleich dem Ionenabscheidungsdruck. Je nachdem, auf welcher Seite das Gleichgewicht liegt, können folgende verschiedene Nettoprozesse freiwillig ablaufen. Liegt das Gleichgewicht eher auf der rechten Seite der genannten allgemeinen Reaktionsgleichung, so gibt das Metall der Elektrode bevorzugt Elektronen an die Metallionen in der Lösung ab, die sich daraufhin dann als Metallatome an der Elektrode abscheiden können. Dies entspricht dem Reduktionsprozess und die Elektrode lädt sich dabei positiv auf. Dies können wir beispielsweise bei einem edlen Metall wie etwa Kupfer erwarten, wenn das als Elektrodenmaterial in eine Kupfersalzlösung, also zum Beispiel eine Kupfersulfatlösung, eintaucht. Liegt das Gleichgewicht im Gegenteil eher auf der linken Seite, so setzt das Metall der Elektrode bevorzugt unter Elektroneneinbehaltung Metallionen in die Lösung frei. Dies entspricht dem Oxidationsvorgang der Metallatome und die Elektrode lädt sich dabei negativ auf. Das können wir bei unedlen Metallen, wie beispielsweise Zink, erwarten, wenn das als Elektrodenmaterial in eine Zinksalzlösung eintaucht, zum Beispiel in eine Zinksulfatlösung. Wir müssen hier zu dieser allgemeinen Betrachtung eine kleine Fußnote anfügen. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine Kupferelektrode immer die ist, an der Reduktion stattfindet und dass eine Zinkelektrode immer diejenige ist, an der Oxidation stattfindet. Das ist nur typisch so, weil Zink ein sehr unedles Metall ist, Kupfer hingegen ein edler Restmetall. Was dann nun tatsächlich passiert, hängt letztlich davon ab, mit was wir die jeweilige Halbzelle zusammenschalten. Schalten wir zum Beispiel Kupfer mit einem noch edleren Metall zusammen, also Silber oder Gold, dann wird natürlich Kupfer oxidiert werden. Und schalten wir umgekehrt Zink mit einem noch unedleren Metall zusammen, also beispielsweise Aluminium oder Magnesium, dann wird natürlich Zink reduziert werden. Durch diese dynamischen Vorgänge wird sich an der Elektrodenoberfläche eine Ladungsdoppelschicht aufbauen. Das heißt, es liegt ein Ladungsunterschied der Elektrodenoberfläche zur Ladung in der Elektrolytlösung vor. Das können wir uns nochmal wie folgt klar machen. Wenn wir zum Beispiel eine Kupferelektrode in einer Kupfer-2-Lösung betrachten, dann hatten wir ja gerade gesagt, dort ist Reduktion bevorzugt. Das heißt, die Elektrode lädt sich selbst positiv auf, wegen der von ihr abfließenden Elektronen in die Lösung. Und umgekehrt lädt sich die Lösung dann eben negativ auf, wegen des Wegfalls der Kupfer-2-Plus-Ionen darin, wenn die durch Reduktion, durch Aufnahme eben dieser von der Elektrode abgegebenen Elektronen zu Kupfer werden, das sich auf der Elektrode abscheidet und in der Lösung dann ein Überschuss der Gegenionen, wie beispielsweise Sulfat, übrig bleibt. Bei einer Zinkelektrode, die in eine Zink-2-Lösung eintaucht hingegen, ist die Oxidation bevorzugt, das heißt, da lädt sich die Elektrode negativ auf, wegen der auf ihr verbleibenden Elektronen bei Abscheidung von Zink in Form von Zink-2-Plus in die Elektrolytlösung, wohingegen sich die Elektrolytlösung eben dadurch dann positiv auflädt, weil da dann ja positiv geladene Zink-2-Plus-Ionen hinzukommen. In beiden Fällen ergibt dies eine Potentialdifferenz zwischen Elektrode und der Elektrolytlösung an der Grenzfläche zwischen beiden. Das heißt, wir haben einen Potentialgradienten, Delta Phi, wie wir ihn ganz einfach gemäß Gleichung 390 bilanzieren können. Dieser Gradient hängt von der Ladungsdifferenz zwischen der festen und der wässrigen Phase ab und die wiederum ergibt sich aus der Oxidations- bzw. Redox-Tendenz des beteiligten Metall-Metallsalzpaares im Zusammenspiel mit dem sich dabei aufbauenden Ladungsunterschied. Um das mathematisch bilanzieren zu können, führen wir eine neue Schlüsselgröße ein, das elektrochemische Potential. Wir sehen am Namen schon, dass das sowas wie das chemische Potential für elektrochemische Vorgänge ist. Wir ergänzen dazu einfach das gerade genannte aus der Thermodynamik bekannte chemische Potential, μI, um einen Betrag für die elektrostatische Energie, der jetzt nichts anderes ist als die Wechselwirkung der Ladung mit dem elektrischen Potential. Das ist uns in Gleichung 391 hingeschrieben. Das elektrochemische Potential μI quer entspricht dem chemischen Potential μI plus Z mal F mal Phi. Z mal F ist die Ladung in molarer Form, also Fußnote, das muss ja was Molares sein, denn das chemische Potential μ ist ja eine molare Größe. Und wenn wir da jetzt was hinzusummieren wollen, dann muss das natürlich auch eine molare Form sein. Und Phi ist das elektrische Potential. In unserer eingangs formulierten allgemeinen Reaktionsgleichung für eine Metall-Metallsalzelektrode müssen wir jetzt zwei solche Potenziale diskutieren. Eins für die Metallionen, so wie wir das gerade eben in Gleichung 391 getan haben, und eins für die beteiligten Elektronen. Die beiden summieren sich dann zum chemischen Potential des Metalls der Metallelektrode. Das ist in Gleichung 392 ausgedrückt. Was uns diese Gleichung ausdrückt, ist im Grunde nichts anderes als die chemische Gleichgewichtsbedingung μ-Edukte ist gleich μ-Produkte. Wobei hier für die Produkte jetzt statt des chemischen eben das elektrochemische Potential verwendet wird, weil diese ja geladen sind. Und wir daher also auch deren elektrische Potenziale mit berücksichtigen müssen, die nun auf der rechten Seite der Gleichung in den dort stehenden elektrochemischen Potenzialen gemäß Gleichung 391 drinstecken, wie uns das in Gleichung 393 und 394 ausgedrückt ist. Stellen wir diese beiden Ausdrücke jetzt nach dem jeweiligen Phi um und setzen für das in Gleichung 393 vorkommende μ quer noch eine danach umgestellte Form gemäß Gleichung 392 ein und setzen dann die beiden somit gewonnenen Terme für das jeweilige Phi in Gleichung 390 ein, dann erhalten wir Gleichung 395, die uns den Gradienten des elektrischen Potentials an der Elektrodenoberfläche ausdrückt als eine Bilanz sozusagen der beteiligten chemischen Potenziale und der Aktivität der Metallionen. Das ist jetzt eine recht sperrige Formel, die wir aber vereinfachen können, wenn wir alle nicht konzentrationsabhängigen Terme zu einem großen Term zusammenfassen, zum elektrischen Standardpotential, wie das in Gleichung 396 ausgedrückt ist. Damit erhalten wir einen einfachen Ausdruck für das Elektrodenpotential als Funktion der Aktivität der beteiligten Metallionen. Setzt sich zusammen aus einem Standardwert, dem Standardelektrodenpotential, und eben einem konzentrationsabhängigen Term, der sich ergibt als RT durch Z mal F mal Logarithmus der Aktivität der Metallionen. Wir haben diese Gleichung jetzt erstmal explizit hergeleitet für eine Metall-Metallsalzelektrode. Wir können die Herleitung aber auch ganz allgemein durchführen, für alle möglichen anderen, auch nicht-metallischen Arten von Elektroden, für die wir ja ganz allgemein ausdrücken können, dass eine wie auch immer geartete oxidierte Form mit einer wie auch immer gearteten zugehörigen reduzierten Form in einem Redox-Gleichgewicht steht durch Aufnahme oder Abgabe einer Anzahl Z von Elektronen. Wieder können wir dafür elektrochemische Potenziale ansetzen, die sich zusammensetzen aus dem chemischen Potential und einem elektrischen Anteil, die im Gleichgewicht gleich sein müssen. Das heißt, unser Gleichgewichtsansatz ist μ quer der oxidierten Spezies ist gleich μ quer der reduzierten Spezies. Ja, und das μ quer, das ist jeweils das echte μ, also das chemische Potential, plus z mal f mal phi. Also das μ quer der oxidierten Spezies wäre das μ der oxidierten Spezies plus z mal f mal phi der oxidierten Spezies und genauso für die reduzierte Spezies auf der anderen Seite der Gleichung. Da können wir für das chemische Potential jetzt den Ausdruck, den wir kennen, für dessen konzentrationsabhängige Formulierung hinschreiben, dass sich das chemische Potential μ dann zusammensetzt aus einem Standardwert, μ Standard, plus RT ln A. Das können wir auf der linken Seite für die oxidierte Spezies und auf der rechten Seite der Gleichung für die reduzierte Spezies hinschreiben. Und dann können wir die Gleichung ein bisschen umstellen, sodass auf der linken Seite alles steht, was mit dem chemischen Potential und den Konzentrationen oder besser gesagt Aktivitäten zu tun hat und auf der rechten Seite alles, was mit dem elektrischen Potential zu tun hat. Da lautet die Gleichung dann μ Standard der oxidierten Spezies minus μ Standard der reduzierten Spezies plus RT ln Aktivität der oxidierten Spezies minus RT ln Aktivität der reduzierten Spezies. Und das ist gleich einer rechten Seite, die lautet z mal f mal phi der reduzierten Spezies minus z mal f mal phi der oxidierten Spezies. In dieser letztgenannten Form der Gleichung verstehen wir nochmal ganz konzeptuell das elektrochemische Gleichgewicht. Links stehen die ganzen treibenden chemischen Kräfte, rechts stehen die treibenden elektrischen Kräfte, die im Gleichgewicht gleich sind. Genau das drückt die letztgenannte Reihe der eben diskutierten Gleichung aus. Wir können das jetzt noch weiter umformen und erhalten dadurch die Variante Delta μ Standard plus RT ln Aktivität der oxidierten Spezies durch Aktivität der reduzierten Spezies ist gleich z mal f mal Delta phi. Und wenn wir das jetzt durch z mal f teilen, dann haben wir das Delta phi auf der rechten Seite isoliert und dafür können wir auch schreiben E, das Elektrodenpotential. Das steht dann eben auf der rechten Seite der Gleichung und auf der linken Seite steht Delta μ durch z mal f plus RT durch z mal f mal dem Logarithmus von der Aktivität der oxidierten durch Aktivität der reduzierten Spezies. Und da können wir den erstgenannten Term Delta μ durch z mal f auch als E Standard bezeichnen. Damit ergibt sich für das Elektrodenpotential eine ganz allgemeine Form, die sogenannte Nernst-Gleichung, wie sie in Gleichung 397a ausgedrückt ist. Im Argument des Logarithmus dieser Nernst-Gleichung steht hierbei jetzt nichts anderes als die inverse chemische Gleichgewichtskonstante, der zu Beginn dieser Herleitung ganz allgemein formulierten Redoxreaktion oxidierte Spezies links steht im Gleichgewicht mit reduzierter Spezies rechts. Wir können also auch schreiben, E ist gleich E Standard minus RT durch Z mal F mal ln groß K, wie das in Gleichung 397b ausgedrückt ist. Achtung, hier steht jetzt ein Minus vor dem Logarithmusterm, weil dessen Argument, ja eigentlich, was wir gerade gesagt haben, die inverse Gleichgewichtskonstante, also 1 durch K ist. Was wir aber auch als K schreiben können, wenn wir das Vorzeichen vor dem Logarithmus umdrehen. Das ist einfach die Rechenregeln für Logarithmen, die dahinter stecken. In der Literatur finden Sie beide Schreibweisen. Das heißt, die mit dem Minus vor dem Logarithmus und dann hat er ein Argument K, sowie die mit einem Plus vor dem Logarithmus, wo er dann ein Argument 1 durch K hat. Es sei hierbei nun auch nochmal erwähnt, dass die Aktivität im Argument des Logarithmus im Fall von Feststoffen, zum Beispiel elementaren Metallen, einer Metall-Metallsalzelektrode, gleich 1 gesetzt wird. Damit nimmt die Gleichung dann die Form von Gleichung 396 an. Für Ionen können wir überdies im Falle verdünnter Lösungen oft pragmatisch anstelle der Aktivität auch die Molalität einsetzen. Oft wird in der Chemie tatsächlich sogar lieber die etwas unhandlichere, weil temperaturabhängige, Größe Molarität verwendet, in der Einheit Mol pro Liter. Haben wir es mit gasförmigen Substanzen zu tun, dann werden Partialdrücke eingesetzt, Fußnote, obwohl wir eigentlich streng genommen lieber Fugazitäten nehmen müssten, ne? So eine Art Aktivität für Gase. In diesen Fällen tritt dann eigentlich streng genommen eine physikalische Einheit im Argument des Logarithmus auf, der dann eigentlich zu einem undefinierten Ausdruck wird. Daher müssen wir hier eigentlich immer die Konzentrationsangabe sogleich durch ihre jeweilige Einheit teilen oder anders gesagt auf die Einheit normieren. Das macht die Formeln aber sperrig und deswegen verzichten wir im Folgenden darauf. Ich möchte Sie also darauf hinweisen, lassen Sie uns mal im Folgenden ein Auge zudrücken und das auch mal erlauben, dass das Argument des Logarithmus apparent eine Dimension hat. Wir stellen uns immer vor, dass das dann auch noch auf diese Dimension normiert ist und eben die Dimension dann weg ist. Aber wir schreiben das nicht explizit hin, weil die Formeln dann so zu sperrig würden. An der letztgenannten Gleichung 397 in beiden ihren Ausdrucksformen haben wir vor dem Logarithmus den Faktor RT durch Z mal F stehen. Da kommen zwei Naturkonstanten drin vor, R und F, und die Temperatur, die typischerweise 298 Kelvin ist, Raumtemperatur. Setzen wir das so ein und überführen überdies den natürlichen Logarithmus ln in den dekadischen Logarithmus log, wobei dann auch nochmal ein Zahlenfaktor mit ins Spiel kommt, dann erhalten wir für den Vorfaktor den Zahlenwert 0,059 Volt durch Z. Den kennen Sie sicherlich aus Grundvorlesungen. Der mag Ihnen damals wie so eine Art experimenteller Faktor sozusagen vom Himmel gefallen sein. Hier haben wir jetzt erkannt, wie er sich ganz explizit aus der elektrochemischen Gleichgewichtsbedingung thermodynamisch ergibt. Damit wissen wir jetzt, wie wir das elektrochemische Potenzial einer Elektrode berechnen können. Wir wollen das jetzt noch auf einige typische Beispiele von Elektroden anwenden, die in der Elektrochemie entweder tatsächlich große praktische Relevanz haben oder eine gewisse theoretische Relevanz haben, weil sie beispielsweise als Normzustände verwendet werden. Prinzipiell können wir vier verschiedene Grundtypen von Elektroden unterscheiden, um den Aufbau dieser Elektroden bereits an ihrer Kurzschreibweise erkennen zu können. Werden wir fortan einen Phasenwechsel von der oxidativen zur reduktiven Spezies, der sich typischerweise so darstellt, dass das eine fest und das andere flüssig ist, wir es also mit einem fest-flüssig-Phasenwechsel zu tun haben, mit einem Vertikalstrich anzeigen. Gibt es keinen Phasenübergang, also liegen beispielsweise beide Spezies, die oxidative und die reduktive Spezies, in jeweils derselben Phase vor, typischerweise der flüssigen Phase, so schreiben wir stattdessen ein Komma. Ein ganz typischer Vertreter von Elektroden sind sogenannte Elektroden erster Art. Das sind Elektroden, so wie wir sie eigentlich die ganze Zeit diskutiert haben. Also zum Beispiel die oben schon angesprochenen Metall-Metallsalz-Elektroden. Bei Elektroden erster Art hängt das Elektrodenpotenzial nur von der Konzentration der sie umgebenden Elektrolytlösung ab. Ein typisches Beispiel ist eine Kupfer-Kupfer-2-Plus-Elektrode, deren Elektrodenpotenzial sich berechnet gemäß Gleichung 398. Das ist nichts anderes als die Nernst-Gleichung jetzt angewandt auf dieses Kupfer-Kupfer-2-Plus-System. Da tritt jetzt das auf, was wir gerade eben vor einer Minute schon allgemein erwähnt haben. Die Aktivität des elementaren Kupfers taucht in der Nernst-Gleichung nicht auf, weil die 1 ist. Und deshalb steht hier nur die Aktivität der Kupferionen in der Elektrolytlösung im Argument des Logarithmusterms. Hinter dem Standardwert des Elektrodenpotentials, hier im Beispiel E-Standard Kupfer, Kupfer 2+, verbirgt sich ein ganz konkreter Wert, ein ganz konkreter Zahlenwert mit der Einheit Volt. Da mögen wir uns an dieser Stelle jetzt fragen, wo kommt der denn her? Den können wir nicht a priori theoretisch aus der, sagen wir mal, Thermodynamik herleiten, da das für eine Elektrode vorliegende Redoxgleichgewicht immer abhängig ist von der Gegenelektrode, mit der sie zusammengeschaltet ist. Um hier nun dennoch zu Werten zu gelangen, beziehen wir uns stets auf ein Normmaß, das einfach mal durch Normierung festgelegt wurde. Dies ist die Wasserstoffelektrode, bei der eine Platinelektrode mit Wasserstoffgas umspült wird und in eine Säurelösung eintaucht. Das Redoxpaar ist hier also H2 und H+, und die Platinelektrode dient sozusagen nur als metallische Antenne sozusagen, die die Elektroden einfängt und abgibt. Diese Elektrode, die Wasserstoffelektrode, ist ein Vertreter sogenannter Gaselektroden. Wir können uns solche Elektroden auch noch mit anderen Gasen vorstellen. Ein anderes typisches Beispiel ist Chlorgas, das im Redoxgleichgewicht mit Chloridionen steht. Wiederum vermittelt durch eine Platinelektrode. Im Falle der Wasserstoffelektrode normieren wir noch weitere experimentelle Bedingungen. Beispielsweise wird der Druck des Wasserstoffgases so eingestellt, dass er Normaldruck beträgt, also 1013 Millibar. Die Konzentrationen der Protonen, also der H+-Ionen in der Säurelösung, wird auf 1 Mol pro Liter festgelegt und die Temperatur auf 298 Kelvin. Bei diesen Bedingungen sprechen wir von der sogenannten Normalwasserstoffelektrode. Und das Standardelektrodenpotenzial dieser Elektrode ist per Definition 0 Volt. Damit ergeben sich dann die Standardelektrodenpotenziale anderer Elektroden ganz einfach dadurch, indem wir diese Elektroden mit der Normalwasserstoffelektrode als Bezugselektrode in einer galvanischen Zelle zusammenschalten und hierbei nun für die jeweils uns interessierende andere Elektrode auch eine Konzentration oder besser gesagt Aktivität der Ionen von 1 wählen. Damit wird in ihrer jeweiligen Nernst-Gleichung der konzentrationsabhängige Term 0 und die Potentialdifferenz zur Standardwasserstoffelektrode, deren Potential ja 0 Volt ist, entspricht direkt dem Standardelektrodenpotenzial der uns interessierenden anderen Elektrode. Führen wir diese Art von Messung jetzt für alle möglichen anderen Elektroden durch, so können wir jeweils deren Standardelektrodenpotenziale bestimmen und in einer Tabelle anordnen, die wir die elektrochemische Spannungsreihe nennen. Es sei hierbei jetzt noch kurz erwähnt, dass die Normierung der Standardwasserstoffelektrode auf den Bezugswert 0 natürlich völlig willkürlich ist. Das erscheint uns jetzt erstmal ein bisschen unwissenschaftlich, ne? Also so ein bisschen unfundiert und damit auch fehleranfällig. Wir mögen uns fragen, ja, wer erlaubt mir denn jetzt, dass ich jetzt genau diese Elektrode jetzt willkürlich wähle und willkürlich den Wert 0 zuweise? Hätte ich auch irgendeine andere Elektrode nehmen können und der irgendeinen anderen Wert zuweisen können. Das ist ja überhaupt nicht systematisch. Das ist doch bestimmt hochgradig fehleranfällig. Das ist es zum Glück nicht, denn es hat in der Elektrochemie keine praktischen Konsequenzen, da es hierbei stets um Differenzen von Elektrodenpotenzialen geht. Und diese sind unabhängig davon, wo jetzt nun der Null-Normwert der Skala liegt. Wenn ich mich nur für die Differenz, für den Höhenunterschied zweier Treppenstufen interessiere, dann ist das egal, ob es eine Treppe im Erdgeschoss oder im dritten Stock ist, die ich mir angucke. Es geht nur um den Unterschied zwischen den Treppenstufen. Das ist im Grunde ähnlich wie im Gebiet der Thermodynamik, in der wir willkürlich die Standardbildungsenthalpien der Elemente auch null gesetzt hatten. In beiden Fällen geht es, sei es jetzt bei Batteriespannungen in der Elektrochemie oder bei Reaktionswärmen in der chemischen Thermodynamik, letztlich immer nur um Differenzen der beteiligten Reaktionspartner, aber nie darum, wo genau jetzt deren Absolutwerte liegen. Und noch als weiterer Hinweis hierzu, den Wert 0 Volt hat die Wasserstoffelektrode ja auch nur, wenn sie als Standardwasserstoffelektrode betrieben wird. Also mit einem normierten Druck 1013 Millibar und einer normierten Konzentration der Protonen, also der H+-Ionen, von 1 Mol pro Liter. Weichen diese beiden Werte davon ab, hat auch die Wasserstoffelektrode natürlich ein Elektrodenpotenzial ungleich 0. Wie uns das in Gleichung 399 hingeschrieben ist. Das ist wiederum nichts anderes als die Nernst-Gleichung, aufgestellt für eben diese Elektrode. Das E-Standard, was da eigentlich noch fehlt sozusagen, das fehlt deshalb, weil es den Wert 0 hat. Und so ergibt sich das Elektrodenpotenzial nur aus dem Konzentrations-, hier in dem Fall Aktivitäts- respektive Partialdruckabhängigen Logarithmusterm. Ein weiterer, vor allem für die Praxis sehr relevanter Elektrodentyp sind sogenannte Elektroden zweiter Art. In solchen Elektroden zweiter Art hängt das Potenzial nicht direkt, sondern nur indirekt von der Konzentration der sie umgebenden Elektrolytlösung ab. Dadurch wird die Spannung, die diese Elektroden liefern, sehr stabil. Und genau deshalb werden die gerne in der Praxis als Bezugselektroden verwendet. Die Standardwasserstoffelektrode, die ist ja auch sehr aufwendig herzustellen. Aber diese Elektroden zweiter Art, das sind wirklich so Plug-and-Play-Elektroden sozusagen, die sich durch, wie gesagt, eine sehr stabile Spannung auszeichnen, was daran liegt, dass das Potenzial eben nicht direkt, sondern nur indirekt von der Konzentration der umgebenden Elektrolytlösung abhängt. Das können wir aus einem typischen Beispiel klar machen. Das typische Beispiel für so eine Elektrode zweiter Art ist die Silber-Silber-Chlorid-Elektrode. In Kurzschreibweise Ag-AgCl-Cl-. Das Potenzial dieser Elektrode ist gegeben durch Gleichung 400. Und das ist jetzt auf den ersten Blick sehr verwunderlich. Denn die metallische Spezies, die da einem Redox-Gleichgewicht unterliegt, ist ja Silber und Silber plus. In der Gleichung 400 taucht aber die Konzentration von Silber plus gar nicht auf, sondern die von Chlorid, was seinerseits aber gar nicht an der Redox-Gleichung beteiligt ist. Was hier hinter steckt, ist Folgendes. Die Redox-Gleichung hier, die lautet nicht Ag plus plus E minus steht im Gleichgewicht mit Ag, sondern in Gegenwart von Chlorid bildet Ag plus ja sofort schwerlösliches Silberchlorid. Und dieses schwerlösliche Silberchlorid steht nun seinerseits im Gleichgewicht mit Elektronen mit reduziertem Silber und freien Chloridionen. Das heißt, die eigentlich an der Redox-Reaktion beteiligte Silber-Plus-Spezies ist hier gefangen sozusagen in einem Silberchlorid-Niederschlag und wird jetzt aus diesem Niederschlag durch das Einwirken von Elektronen sozusagen herausgelöst und der Redoxreaktion zugeführt. Dadurch haben wir hier jetzt gar nicht so eine Art freie Silberionenkonzentration und deshalb taucht eben diese gar nicht in der Nernst-Gleichung auf und ändert sich dadurch auch nicht maßgeblich während des Betriebs der Elektrode, sodass die Elektrode eine sehr konstante, stabile Spannung liefert. Als vierter noch wichtiger Typ von Elektroden seien hier noch solche Elektroden erwähnt, bei denen sowohl die oxidative als auch die reduktive Spezies beide in Lösung vorliegen und damit beide eine Konzentrationsabhängigkeit haben, die auch beide in der Nernst-Gleichung auftauchen. Das ist im Grunde das, was wir in der ganz allgemeinen Form der Nernst-Gleichung, Gleichung 397a, hingeschrieben hatten. Ein Beispiel dafür ist eine Elektrode, bei der die im Redox-Gleichgewicht stehenden Spezies Eisen-2 und Eisen-3-Ionen sind, die beide in Lösung vorliegen. Wiederum brauchen wir da eine metallische Antenne sozusagen, die da die Elektroden mediiert zwischen diesen beiden Spezies sozusagen, was typischerweise, wie das auch bei den Gaselektroden der Fall ist, eine Platinelektrode ist, die in eine Lösung eintaucht, die dann eben diese beiden Spezies, mit dem Beispiel Eisen-2 und Eisen-3-Ionen, enthält. Diese Elektroden werden oft Redox-Elektroden genannt. Hierbei gibt es zwischen den Spezies keine Phasengrenze, sondern beide liegen vielmehr in derselben Lösung vor und unterliegen da einem Redox-Gleichgewicht. Fußnote, die Bezeichnung Redox-Elektrode ist eigentlich irreführend, denn in der Tat spielen sich Redox-Prozesse ja an allen Arten von Elektroden ab, die wir gerade genannt haben. Der Grund, warum wir das hier Redox-Elektrode nennen, ist, weil da eben ein Redox-Gleichgewicht zwischen zwei Spezies an einer gemeinsam genutzten Metallelektrodenoberfläche sozusagen stattfindet. Damit sind wir am Ende dieser Lehreinheit angelangt. Wir haben in dieser Lehreinheit ein ganz grundlegendes konzeptuelles und mathematisches physikochemisches Verständnis der Nernst-Gleichung gewonnen. Konkret haben wir gesehen, wo sie eigentlich genau herkommt. Sie lässt sich ableiten aus einer elektrochemischen Gleichgewichtsbedingung. Genauso wie wir das chemische Gleichgewicht, das Massenwirkungsgesetz in unserer 15. Lehreinheit aus einer chemischen Gleichgewichtsbedingung hergeleitet hatten. Was uns diese Gleichung beschreibt, ist also das elektrochemische Gleichgewicht an einer Elektrodenoberfläche, also sozusagen in einer Halbzelle einer galvanischen Kette. Was uns jetzt noch für unsere Betrachtung fehlt, ist eine kombinierte Form sozusagen mit einer anderen Halbzelle, also einer Bilanzierung einer gesamten galvanischen Kette, die aus zwei zusammengeschalteten Halbzellen besteht. Wir haben das im Laufe dieser Diskussion hier und da schon benutzt, dieses Konzept, und anklingen lassen. Wir wollen uns dem aber nochmal explizit widmen und dabei auch einige ganz typische Vertreter galvanischer Zellen kennenlernen. Das und noch viel mehr soll Gegenstand unserer nächsten Lehreinheit sein.